Radio 1.
Wir hatten so viele Krisen in diesem Jahr. Wir hatten so viele Regierungskrisen vor allem. Und was eben richtig auffällig war, war immer, wenn es irgendwie Streit gab, dann hat man meistens gestritten über die Finanzen. Also bei uns, die Ampel ist zerbrochen. Wir hatten die Krise in Frankreich, in Südkorea. Wir haben gerade gehört, in Österreich sind die Verhandlungen über die Koalition geplatzt, weil man sich nicht einigen konnte. Und worüber? Natürlich über das Geld. Also, es mag weitergehen. Wir haben am 23. Februar zwar die Neuwahlen, aber das große Streitthema zum Beispiel, die Schuldenbremse, das steht ja immer noch im Raum und ist überhaupt nicht richtig aufgearbeitet. Darüber wollen wir jetzt reden, über die Grundlagen eben dieser Krisen, also Haushaltskrisen, die ganz offensichtlich auch weitergehen in diesem Jahr. Und ich freue mich, dass Sebastian Hunholz, er ist Politikwissenschaftler und Privatdozent an der Ludwig-Maximilian-Universität in München, für uns Zeit hat. Erstmal hallo, Herr Doktor.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich. Frohes neues Jahr.
Ja, Ihnen auch. Alles Gute. Ja, wie kann man das zusammenfassen? Also ich habe ja bloß mal kurz skizziert. Einige der Krisen in sehr verschiedenen Ländern, muss man ja auch sagen. Nicht Frankreich, Südkorea sind natürlich völlig andere, verfasste Demokratien. Und trotzdem gibt es ja offenbar diesen inneren Zusammenhang?
Ja, ich würde das vielleicht differenzieren. Also einige neue Regierungen oder Regierungsversuche, die sich über Finanzfragen zerstreiten, müssen sich nicht unbedingt über das Geld streiten, sondern das sind dann Finanz- und Haushaltsfragen vielleicht eher Symbole für andere Probleme. Mhm. Also bei Südkorea haben wir gesehen, da wurde das Kriegsrecht verhängt, um am Budgetrecht des Parlaments vorbei zu regieren. Und das Parlament hat sich dann in sehr beeindruckender Art und Weise mit persönlichem Einsatz viele Abgeordnete dazu erfolgreich entschließen können, das Kriegsrecht wieder aufzuheben und am Präsidenten vorbei einen ordentlichen Staatshaushalt zu verabschieden. Das ist natürlich beeindruckend, aber letzten Endes nicht wirtschaftlich oder fiskalisch begründet. Im Gegenteil, Südkorea, wenn wir jetzt nur bei dem bleiben, steht in wesentlichen Staatsfinanzaspekten, also Wirtschaft, Gesundheit, Bildung, Militärausgaben, Schuldenpolitik, hervorragend da. Und gerade das ist in Deutschland oder in Frankreich, das Sie ja auch ansprachen, gerade nicht der Fall.
Jetzt haben Sie auch Deutschland schon erwähnt. Da schauen wir natürlich ganz genau jetzt hin, weil ja im Februar dann die Neuwahlen kommen. Was meinen Sie, wie ist denn da die besondere Situation? Also was unterscheidet Deutschland jetzt wiederum von den anderen genannten Ländern?
Ja, also da, wo wir Unterschiede machen können, ist das Erste natürlich das von Ihnen schon benannte Offenkundige. Wir befinden uns auf einem rasanten Weg in regierungsseitig vorgezogenen Neuwahlen. Das ist eine für Deutschland also besondere Situation, klar. Sie ist aber auch insofern besonders, wie in diesem Zustand weder eine solide Haushaltsplanung möglich ist, noch eine endlich grundlegende Reform der Staatsfinanzen überhaupt nur im Ansatz denkbar ist. Also die immer massivere Strukturkrise des Landes setzt dadurch natürlich fort und sie wird vermutlich sogar noch krasser. Und wenn wir über diese kurzfristige Aktualität der anstehenden Neuwahlen hinausgehen, sind uns viele Merkmale der allgemeinen Strukturkrise ja bekannt. Ja? Also nicht so sehr die Staatsfinanzen Deutschlands sind marode als erhebliche Teile des Staatswesens selbst, wenn auch regional natürlich unterschiedlich stark. Ja? Also das öffentliche Verkehrssystem, die Bildungs-, die Gesundheits-, die Altersvorsorge, teils die Energie- und gewiss auch die Verteidigungspolitik. Im Allgemeinen kann man auch sagen, der öffentliche Dienst, die digitalen Infrastrukturen, wir steuern in eine demografische Großkrise rein und anderes mehr. Also das können wir im Alltag ja sehr drastisch beobachten. Und die Voraussetzung, diese tiefe Krise, in die wir uns da jetzt allmählich hineinmanövrieren lassen, zu bewältigen, sind nicht allein Geldfragen, sondern, wenn ich das jetzt erstmal so abkürze und dann können Sie ja gerne weiterfragen, sind spätestens nach dem Karlsruher Urteil vom November letzten Jahres zu Verfassungsfragen geworden. Und damit sind sie allein auf der Ebene der Regierungspolitik und neuen Koalitionsarithmetik und parteipolitischen Wünschen und Forderungen und Vorschlägen inklusive der Wahlwerbung nicht allein lösbar, sondern die Verfassung, das Grundgesetz hat hier einen neuen Stellenwert erlangt. Und das ist, glaube ich, in vielen politischen Köpfen, sowohl in der Parteipolitik wie auch in der politischen Öffentlichkeit, noch längst nicht angekommen.
Schön, wie Sie in ganz kurzer Zeit all diese Krisen zusammengefasst haben. Also es war das ganze Feld der Dinge, die nicht in Ordnung sind in Deutschland. Und auf der anderen Seite auch nochmal wichtig, dieses Urteil hat ja damit zu tun, auch abgekürzt, dass man Mittel nicht einfach umwidmen kann. Nicht sagen können, wir nehmen es aus dem Topf und packen es in einen anderen Topf. Das geht nicht so einfach. Jetzt haben Sie mal einen interessanten Gedanken, finde ich, formuliert, nämlich Sie sprechen von einem finanzpolitischen Selbstbetrug der Ampel. Und wenn ich das richtig verstehe, was Sie damit meinen, geht es darum, auch wirklich etwas vereinfacht, ja, man sucht förmlich jetzt Krisen, man sucht bestimmte Ausnahmesituationen, um dann eben auch mit Ausnahmemitteln und Maßnahmen zu regieren. Wie funktioniert das? Warum funktioniert das so?
Ja, das ist in dieser Kürze sicherlich ganz richtig interpretiert, wenn ich das auf zwei verschiedenen Ebenen fortsetzen darf. Das eine, was ich auch Schummelei nennen würde, hat natürlich mit dieser Koalitionsarithmetik der Ampel zu tun. Also die haben ganz unterschiedliche finanzpolitische Vorstellungen. Die einen wollen keine stärkere Belastung von bestimmten Klientelen. Die weiteren wollen überhaupt keine Steuererhöhung. Die nächsten wollen strategische Investitionen, Stichwort ökologischer Umbau, Verkehrswende, alles, was dazugehört. Und diese unterschiedlichen Koalitionsziele lassen sich nicht gut unter einen Hut bringen und deshalb gibt es darüber eigentlich notorisch Streit. Die zweite Ebene ist, die hatte ich ja schon angedeutet, eben die Verfassungsebene. Die bisher praktizierten Möglichkeiten, wir könnten die natürlich jetzt im Detail differenzieren, aber dafür haben wir ja auch nicht ewig Zeit, die bisher praktizierten haushalterischen Möglichkeiten der Ampel sind vom Bundesverfassungsgericht eben beschnitten worden. Und insofern konnte sich seit dem November vorletzten Jahres die Ampel eigentlich entscheiden, ob sie eine grundlegende Reform auch der Finanzverfassung, also auf Verfassungsebene, auf Grundgesetzebene angeht oder versucht, sich irgendwie noch weiter durchzumogeln. Also insofern, das war absehbar schon seit einem Jahr, war das Scheitern der Koalition eigentlich keine Frage des Ob, sondern nur eine Frage des Wann und des Wie. Und jetzt sind wir eben in einem Wahlkampf wieder drin, der diese eigentlich wichtigen, ich würde sagen, finanzverfassungspolitischen Fragen zu thematisieren, nicht zulässt. Denn dafür fehlt uns auf politischer Ebene zum Teil, aber vor allem in der politischen Öffentlichkeit, die ja wählen gehen soll, die adäquate Sprache. Ja, also wir betrachten in Deutschland Finanzpolitik maßgeblich als Steuer- und Verteilungspolitik und kommen selten eigentlich auf die Ebene, dass wir überhaupt sehen, was ist denn von Verfassungswegen vorgeschrieben.
Jetzt frage ich Sie zum Schluss mal so, als wären Sie vielleicht dann Ende Februar, Anfang März der neue Finanzminister. Stellen wir uns das einfach mal vor. Und dann wissen Sie natürlich auch, und das haben Sie auch angedeutet, der Finanzbedarf wird ja immer höher, das ist ja völlig klar. Also all die Krisen, die Sie benannt haben, Klimakrise und Kriege, leider. Das wird ja immer wichtiger, dass man das finanzieren kann in irgendeiner Form. Jetzt ist die Frage, wie kann dieser Kompromiss gefunden werden? Denn daran ist ja auch die Ampel genau zerbrochen, also an dieser Frage Schuldenbremse oder nicht.
Ja, also einen Punkt hatte ich ja angedeutet, auch wenn ich große Zweifel habe, ob der sich unter den jetzigen politischen Bedingungen auch nur thematisieren, geschweige denn irgendwie erfolgreich durchsetzen lässt. Wir haben uns angewöhnt, unsere Ausgaben, also den Bundeshaushalt, wenn wir jetzt nur über die Bundesebene reden, gewissermaßen aus Routineeinnahmen zu finanzieren. Das machen wir dann über Wirtschaftswachstum, über die öffentlichen Steuern und Abgaben und derlei mehr. Aber wir befinden uns seit nunmehr fast 20 Jahren in einer Situation, die sich ganz, ganz selten nur mit Routine beschreiben lässt. Ob wir jetzt den Angriffskrieg auf die Ukraine nehmen, ob wir Corona nehmen, also mit der absurden Situation, dass gewissermaßen ein Staat die Privatwirtschaft finanziert hat, ob wir Kosten des ökologischen Umbaus nehmen und alles, was dazugehört. Das sind keine Aufgaben, die sich aus Routineeinnahmen speisen lassen. Und dafür müsste man eigentlich den Verfassungsrahmen des Grundgesetzes ändern, um außergewöhnliche Ausgaben auch durch außergewöhnliche Finanzmittel langfristig abzusichern. Und momentan haben wir eben das Phänomen, wir sichern sie immer nur kurzfristig ab mit unterschiedlichen koalitionären Interessen, mit einem sehr differenzierten WählerInnenwillen und ähnlichem mehr. Und die Bereitschaft auf Verfassungsebene hier anzusetzen, was ich für zwingend geboten halte und wo man auch in andere Länder schauen könnte, wie die das machen, wie die das vor allem erfolgreicher machen. Das ist kein Thema, das im Wahlkampf sonderlich aussichtsreich ist. Mit einem vielleicht noch letzten Punkt dazu. Die Situation ist aus meinen Augen auch professionell so krisenhaft geworden, dass wir daran erkennen, dass sich eigentlich die großen Parteien nicht mehr trauen, finanzpolitische Expertise für Bundestagsmandate aufzustellen. Also die wirklich finanzpolitisch kompetenten Leute gehen der Bundespolitik allmählich einfach flöten. Ja, die kommen abhanden und dann haben sie natürlich auch keine Leute mehr, die das in einem Wahlkampf öffentlich auf Marktplätzen etc. vertreten können.
Wie ganz genau die Politik dann aussehen wird, wissen wir später dann, also Ende Februar, dann Anfang März, wenn verhandelt wird und wenn auch klar wird, übrigens, wer dann in Koalition überhaupt hineingeht. Aber eins wurde schon mal klar, dass das theoretische Denken, das ist es ja letztlich, erstmal ein theoretisches Denken darüber, nach nachzudenken, wie kann man mit den Finanzen umgehen, dass das sehr verkümmert ist. Wir sprachen mit Dr. Sebastian Hunholz, Politikwissenschaftler. Seine Spezialität ist die Ideengeschichte der Staatsfinanzen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen. Einen wunderschönen Tag.